Im Jahr 2023 waren wir als Pastoralteam auf dem Weg zu einer Konferenz und haben auf diesem Weg ein Kloster besucht, Kloster Dinklage. Und Nico ist ja mittlerweile VIP in jedem Kloster in Deutschland. Und wir haben eine Führung bekommen von der Schwester Lydia. Und es war aber richtig toll, einfach mal die Atmosphäre aufzusaugen. Ich weiß nicht, ob du schon mal da warst im Kloster oder auch grundsätzlich irgendeinem Kloster in Deutschland. Auf jeden Fall, wenn man so da ist, dann hat man so eine gewisse Atmosphäre. Und so dicke Mauern vielleicht, auf jeden Fall eine Ruhe da, vielleicht irgendwo ist ein Brunnen, ein Garten, einfach eine tolle Landschaft, irgendwie alles ist geordnet, klar und einfach. Und man spürt, in so einem Kloster geht es gar nicht um Hektik, da geht es gar nicht um diese Schnelllebigkeit, die wir ja oft vielleicht selbst erleben, sondern es geht ganz, ganz viel um die Gegenwart Gottes, ihn zu suchen. Und wie gesagt, vielleicht warst du schon mal da und ich habe auch gesehen, dass die Tage der Stille, die ja Nico jedes Jahr anbietet, das sind so Tage, wo dann ein paar Leute ins Kloster fahren, schon lange ausgebucht, ja, mit Warteschlange. Also ist auch eine Sehnsucht, wahrscheinlich auch hier bei euch irgendwie mal so solche Tage der Stille zu erleben in so einem Kloster. Und wir starten heute in eine Predigtreihe. Ich mache eigentlich nur die Einführung. Das ist eigentlich eine Fortsetzung von einer Predigtreihe, die wir letztes Jahr schon mal hatten. Also quasi Season 2 kommt jetzt, ja, Staffel 2. Und das ist, wie man ein moderner Mönch wird. Das ist unsere Predigtreihe. Ja, wie werde ich zu einem modernen Mönch? Vielleicht erinnerst du dich noch, letztes Jahr, es gab auch mal dann den Titel, da war im Umlauf, wie werde ich zu einem mordenden Mönch? Das ist nicht so gemeint, ja, ein moderner, kein mordender Mönch. Also wir möchten uns da anschauen. Ich habe heute keine Präsi mit, die Präsentation funktioniert leider heute nicht, deswegen müsst ihr mir so folgen. Ich weiß nicht, woran du denkst, wenn du das Wort Mönch hörst. Du denkst vielleicht an eine Kutte, an Schweigen oder an irgendein Setting, wo du denkst, oh, das ist ganz weit weg von mir, von meinem Alltag vielleicht. Aber Mönche sind Vorbilder für uns. Ja, wir können ganz, ganz viel von denen lernen. Und das sind Menschen, die ein ungeteiltes Leben gesucht haben, oder die ein ungeteiltes Leben suchen mit Fokus, mit Tiefe, verwurzelt in Gott. Und das Tolle bei Mönchen ist, dass sie eigentlich ganz, ganz viel Hektik ja auch drumherum haben eigentlich, so was, was wir auch erleben, ganz viel Hektik, Politik und auch Dinge, die nicht schön sind und Kriege und so weiter. Aber die waren so abgeschieden und die hatten irgendwie so einen Rhythmus in ihrem Leben, wo es um Jesus ging. Und dieser Rhythmus hat ganz, ganz viel geordnet in ihrem Leben. Das heißt, Mönche sind so ein Vorbild, dass sie trotz des Chaos, was drumherum ist, irgendwie schaffen, einen Rhythmus zu entwickeln, um bei Jesus zu sein und von ihm zu lernen. Jetzt sitzen wir ja hier im Bielefeld, ja, und nicht in einem Kloster. Man kann ja sagen, jeder von uns hat irgendwie so ein Kloster, also so ein Kloster im Alltag, ja. Also dein Kloster ist eigentlich dein Alltag, so Beruf, Rente, Familie, E-Mails, Arzttermine, Rechnungen, WhatsApp-Nachrichten ohne Ende. Und ich glaube, mitten in diesem Lärm lädt uns Jesus ein, moderne Mönche zu werden. Okay? Er lädt uns ein, dass wir was lernen, dass wir Menschen mit Rhythmen sind, die das Herz in Gottes Gegenwart verankern. Und darum geht es in dieser Reihe. Und wir werden in den nächsten Wochen verschiedene geistliche Übungen, so heißt es, oder so kann man es nennen, uns anschauen, die uns helfen können, genau da reinzukommen, dass wir uns in Gottes Gegenwart verankern, dass wir bei ihm sind, trotz der Hektik um uns herum. Ich weiß nicht, habt ihr ein bisschen Bock drauf auf diese Predigtreihe? Okay, wollt ihr alle Mönche werden? Ja, super. Große Begeisterung hier. Richard Foster, der ganz, ganz viel über geistliche Übungen geschrieben hat, beginnt in seinem Buch Nachfolgefeier mit einem ganz steilen Satz. Er sagt, Oberflächlichkeit ist der Fluch unserer Zeit. Oberflächlichkeit ist der Fluch unserer Zeit. Und vielleicht würdest du sagen, ja, stimmt. Vielleicht nicht so extrem, aber du kannst sagen, ja, das stimmt schon. Also vielleicht lebst du es auch selbst in deinem Leben. Wir leben in einer Welt, wo wir alles sofort wollen, wo wir irgendwie nach einer schnellen Befriedigung suchen, nach schnellen Antworten, nach schnellen Lösungen. Wir wischen, wir scrollen, wir klicken. Aber innerlich vielleicht bleiben wir oft leer. Und wir beschäftigen uns bis zum Rand. Aber tief drin ist da eine Oberflächlichkeit, die uns auch ganz, ganz viel Freude und Tiefe raubt. Wir wissen vielleicht viel, aber wir verändern uns gar nicht. Wir sind ständig online, aber innerlich selten anwesend. Wir jagen dem Nächsten hinterher und verlieren dabei eigentlich die Tiefe, die Gott für uns hat. Und ich glaube, diese Welt braucht mehr Menschen und mehr Christen, die in der Tiefe leben und die verstanden haben, wer sie sind in Jesus. Und dass sie aus einer Beziehung heraus etwas ausstrahlen, was nur sie ausstrahlen können, weil Jesus ja tief etwas verändert in uns. Und genau hier setzen diese geistlichen Übungen an. Das sind Werkzeuge, die diese dünne, ich mal, Kruste unseres hektischen Alltags durchbrechen und uns tiefer führen wollen. Dorthin, wo unser Herz wirklich verwandelt wird, in der Gegenwart Gottes, wo die Oberflächlichkeit in unserem Leben einfach mal so richtig durchbrochen wird. Hey Jesus, da ist ja mehr für mein Leben. Da ist ja eine Tiefe, die ich gar nicht vorher kannte. Und es geht nicht darum, dass wir irgendwelche religiösen Profis werden, sondern dass wir als ganz normale, gewöhnliche Christen das erleben oder lernen, bei Jesus zu sein, ihm ähnlicher zu werden und das zu tun, was er getan hat. Ganz simpel eigentlich, bei Jesus sein, ihm ähnlicher werden und das tun, was er getan hat. Und geistliche Übungen sollen uns helfen, genau da aktiv dies zu pflegen und da tiefer zu gehen. Aber wir können auf diesem Weg dorthin, können wir Hindernissen begegnen. Und je nachdem, vielleicht ist etwas dabei für dich, wo du sagst, oh ja, das passt irgendwie, oder vielleicht auch ist irgendwie alles spricht dich an, aber wir können ein paar Hindernissen begegnen. Vielleicht zuallererst erstmal so, dass der Grundton unserer Zeit so sehr materialistisch orientiert ist. Also unsere Kultur oder Gesellschaft, wenn man es mal sehr pauschal sagt, glaubt stark daran, was man messen oder beweisen kann. Das Unsichtbare wird quasi ein bisschen belächelt und sagt, das ist ja altmodisch, das ist nur was für die religiösen Spinner, das ist nicht meins, ich glaube an das, was ich sehen kann. Oder vielleicht nicht so extrem, ja, ich glaube an Gott und bete auch zu ihm, aber zu viel Geistliches, das ist aber ein bisschen, das will ich nicht. Ja? Vielleicht bist du auch schon lange gläubig und denkst so, ich glaube an diesen Gott, ich glaube auch, das Gebet irgendwie funktioniert, aber so das Geistliche entdecken, da tiefer zu gehen, dann hast du einen Abstand. Und sagst du, nee, das ist was für die ganz charismatischen Pfingstler, ja. Aber das Reich Gottes, besteht aus Dingen wie Glaube, Hoffnung, Liebe, Gerechtigkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist. Das sind Dinge, die kein Mikroskop zeigen kann. Das sind geistliche Dinge, die da sind und in die wir ja eintauchen dürfen. Und wenn wir dem Unsichtbaren keinen Raum geben oder lassen, leben wir geistig unter unserem Potenzial. Ich glaube, wenn wir da so eine Distanz entwickeln zum Geistlichen, was Gott bereithält, dann leben wir unter unserem Potenzial. Ich glaube, Gott hält was bereit für uns, fürs geistliche Leben, dass wir bei ihm sein dürfen, dass wir tiefer hineinsteigen dürfen. Also vielleicht treten wir seit Jahren auf der Stelle, weil wir geistliche Tiefe meiden und auf Distanz bleiben. Ein zweites Hindernis kann sein, wir akzeptieren emotionale Unreife. Ja, vielleicht im Laufe der Zeit sind unsere Erwartungen an ein geistiges Leben, also wie soll ein geistiges Leben aussehen, wie soll ein Christ sein, so unklar geworden, dass wir eigentlich ganz, ganz viele Widersprüche begegnen. Zum Beispiel, wir können in der Öffentlichkeit ein begnadeter Redner für Gott sein, aber zu Hause die Rolle eines distanzierten Ehepartners oder zornigen Elternteils einnehmen. Wir können in der Gemeinde mitarbeiten und trotzdem unbelehrbar, unsicher und abweisend sein. Wir können regelmäßig beten und fasten und gleichzeitig eine Neigung haben, andere ständig zu kritisieren, was wir als Urteilsvermögen rechtfertigen. Wir können Menschen für Gott leiten, ohne zu merken, dass unser Hauptmotiv in Wirklichkeit ein ungesundes Bedürfnis nach Bewunderung ist. Wir können von der unfreundlichen Bemerkung eines Gemeindemitglieds tief verletzt sein und trotzdem schweigen, weil wir Konflikte um jeden Preis vermeiden wollen. Oder wir können an unterschiedlichen Stellen in der Gemeinde mitarbeiten, dabei Groll mit uns herumtragen, da für eine gesunde Selbstfürsorge viel zu wenig Zeit bleibt. Das heißt, wir können einerseits ganz, ganz viel nach außen hin Christsein zeigen und sagen, hey, ich lebe ja so Teile von Christsein, aber innerlich ganz, ganz widersprüchliche Dinge auch erleben. Und das ist wie so ein Eisberg, das hatte ich ja noch vorher mitgebracht eigentlich, ein Eisberg, wo die Spitze zu sehen ist, ja, an der Oberfläche, über der Oberfläche, so 10% des Eisbergs ist irgendwie zu sehen, aber 90% ist unter dem Wasser und das sehen Menschen von außen erstmal gar nicht. Und wir können quasi uns da so ein bisschen rechtfertigen, sagen, ja, aber das Äußere passt ja ganz gut, aber die 90% in uns, die sind schwer. Und da will Gott rein. Ja, wir sind vielleicht freundlich, respektvoll, gehen regelmäßig in den Gottesdienst, räumen Dinge auf, fangen an zu beten, teilen unseren Glauben. Aber die 90% unter der Wasserlinie, unsere Wurzeln, Muster, Motive, Wunden, bleiben oft unverändert. Und wir können auch tolle Kurse besuchen, ja, Jüngerschaftskurse, ein beliebtes Thema, Jüngerschaft einzukategorisieren in so Zeiten. 8 Wochen Jüngerschaft, danach bin ich ein Jünger. Ja, alle Verse auswendig gelernt und du sagst, hey, wenn ich diesen Kurs mache, dann bin ich ja weitergekommen. Und das ist auch super, ich mag solche Kurse, ich bin Freund von sowas. Aber Jüngerschaft wirst du niemals in deinem Leben einpacken können in Kurse. Du wirst ein Leben lang wirst du bei Jesus sein und sagen, Jesus, ich brauche dich. Tief in mir, die 90% in meinem Leben, die musst du berühren. Und ich glaube, dass Gott uns das so zumutet, dass wir reife Christen sind, dass wir emotional reife Christen sind, dass wir das nicht einfach nur wegtun und sagen, es sieht ja sowieso keiner. Ja, Jesus will nicht nur die Oberfläche polieren, er will unter die Oberfläche, dorthin, wo echte Verwandlung beginnt. Also man kann auch kurz gesagt sagen, man kann nach außen wachsen, so Dienst, Aktivität, dann Wissen, nach innen aber unreif bleiben. Aber wenn wir anfangen, uns unser Leben ein bisschen zu entschleunigen und geistliche Übungen haben ganz, ganz viel mit zu tun, dass wir eigentlich grundsätzlich erstmal unser Leben entschleunigen, um bei Jesus zu bleiben, passiert etwas Gutes und oft Unerwartetes. In dieser Ruhe, in der Stille kommt Gott dir ganz nah. Aber es kommt auch das hoch, was in uns lebt. Und du kannst erstmal denken, ja, okay, wenn ich zur Ruhe komme, wenn ich mal ein bisschen mit mir beschäftige und sage, okay, Gott, was steckt eigentlich in mir? Warum reagiere ich so? Warum bin ich so, wie ich bin? Warum bin ich verletzt? Warum habe ich diese Wunde? Wenn du anfängst, das zuzulassen, natürlich denkst du erstmal, nee, das lege ich ab, das will ich nicht. Gott, das ist ja nicht dein Plan, dass ich mich jetzt schlecht fühle. Und Gott sagt, doch, ich will, dass du verstehst, was in dir ist, damit ich das heilen kann. Also für Gott ist es kein Störfaktor, für dich ist es vielleicht ein Störfaktor. Aber Gott sagt, ich will das sehen, damit ich das berühren kann. Und du sollst es sehen am besten, damit ich das berühren kann, damit du es zulässt, dass die Berührung von mir deine tiefen auch vielleicht Muster und Verletzungen heilen kann. Und das ist keine Störung, das ist Gnade. Wenn Gott dir Dinge zeigt in deinem Leben, dann nimm es nicht als Störung wahr, nimm es als Gnade wahr. Dass er dich so sehr liebt, dass er Dinge aufzeigt und dir zeigt, Stefan, da passt was nicht. Und ich sage, danke Gott, dass du es mir zeigst. Berühre du mich an diesem Punkt. Verändere du mich. Und genau hier besteht die Chance, geistliche Tiefe und emotionale Reife zusammenzubringen, damit der Glaube tragfähig wird. Wir möchten ja bei Jesus sein, möchten ihm ähnlicher werden, möchten das tun, was Jesus getan hat. Das ist unser Wunsch. Und so sind diese geistlichen Übungen, um das zusammenzubringen, sind so wie die Tauchgänge zu den 90%. Diese geistlichen Übungen sind so Tauchgänge zu 90%. Ein drittes ist, wir haben vielleicht ein falsches Erfolgsverständnis. Ja, wir sagen so, mehr ist mehr oder viel hilft viel. Mehr von dem, was vergänglich ist, das ist so natürlich irgendwie in uns angelegt, dass wir nach dem suchen und dass wir irgendwie darin Sicherheit finden, das, was wir erstmal vor allem sehen, aber auch das, was wir irgendwie kontrollieren können und was aber eigentlich am Ende immer auch vergänglich ist. Und das ist irgendwie so in uns drin, dass wir immer mehr davon haben wollen und dass wir denken, so wenn wir mehr davon haben, haben wir ja auch ein gutes Christsein vielleicht. Ja, der Herr segnet mich ja da und der Herr schenkt mir das ja und der Herr segnet ja auch absolut. Aber wir haben vielleicht immer so ein Bild von, mehr ist mehr davon, mehr von diesen Sachen, die ich sehen kann oder die irgendwie für mich, aus meinen Augen wichtig wären für mich. Und das kann auch in der Gemeinde ein Punkt sein, ja, dass wir als Gemeinde nur sagen, Hauptsache Zahlen, wie viele Besucher sind da, wie viele Spenden haben wir, wie viele Gruppen haben wir, wie viele Leiter, wie viele Taufen. Und Zahlen sind ja nicht falsch, aber wenn das unser Motor ist, wenn das unser Maßstab wird, dann geraten wir auf eine schiefe Bahn. Wenn Erfolg für dich gleich Tempo, Größe, Reichweite ist, dann lebst du sehr menschlich getrieben, weil die Bibel uns was ganz anderes hergibt. Wir lesen zum Beispiel, gibt uns Jesus in Johannes 15,5, da lesen wir, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ganz wenig von Tempo, Reichweite und so weiter. Ja, natürlich viel Frucht tragen, das ist eine Reichweite. Aber es ist eine Reichweite, die verankert ist in Jesus. Oder auch Galater 5, 22 bis 23. Die Frucht hingegen ist der, die der Geist hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Oder die Liebe als Maß zu nehmen. Johannes 13, 35. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also Erfolg kann man so definieren: Werde der Mensch, zu dem Gott dich beruft, und tue, wozu er dich beruft, auf seine Weise, in seinem Zeitplan. Und ich will sagen, dass die Frucht in deinem Leben entscheidender ist als irgendwelche Zahlen, die du vorlegen kannst. Die Frucht, die Gott in dir hervorbringt und die er mit dir so, ja, irgendwie so einfach auch bringen möchte in dein Leben. Auch Frucht statt nur Zahlen, Beziehungen, wenn die reifen, wenn Versöhnung passiert, wenn du Menschen einfach mit Freundlichkeit und Wertschätzung begegnen kannst, das ist Wachstum, das ist Tiefe, das ist, wo Gott sagt, wow, das ist wie Jesus. Oder wenn du auch in deinem Alltag gesunde Rhythmen auch etablierst, sagst du, hey, ich bin nicht nur so jemand, der nur den Vers des Tages einmal im Monat liest, sondern ich habe Rhythmen eingebaut in mein Leben, damit ich immer wieder einen Zugang finde zu Gott und dass er mir begegnen kann, dass ich Räume kreiere. Oder auch Gerechtigkeit, Barmherzigkeit neben Gestalt an. Du siehst Menschen, ja, und du verurteilst nicht, sondern siehst sie mit Gottes Blick und sagst, Herr Jesus, was braucht dieser Mensch? Wie kann ich hier dienen? Was kann ich geben? Was kann ich bringen? Und vielleicht treten wir seit Jahren auf der Stelle, weil wir mit einem falschen Erfolgsmaß leben. Und das Vierte, und das ist auch wichtig und glaube ich auch immer wieder, ist es ein Hindernis, dem wir so begegnen, ist, dass wir das Tun für Gott größer sehen als das Sein bei Gott. Und vielleicht nicht immer bewusst, aber auf jeden Fall leben wir oft so unbewusst, dass wir sagen, Gott, ich tue ja Dinge für dich. Und wir denken, dass das ja uns irgendwie Gott auch so gefällig macht, dass wir sagen, guck mal Gott, ich bin ja ein sehr guter Christ. Und vergessen eigentlich, dass Gott, hey, am Ende des Tages, wo warst du eigentlich? Du warst immer nur bei dir eigentlich, wo du immer auf das geschaut hast, was du tun kannst. Aber was kann ich in deinem Leben tun? Komm zu mir. Und wir lesen in Lukas 10, 38 bis 42 eine sehr, sehr eindrucksvolle Geschichte, die es auch beleuchtet. Dieses Tun ist größer als Sein, wo wir oft drinstecken. So. Und das ist, da lesen wir 38, als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Und du denkst jetzt, ja, wie bei mir zu Hause, ne? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha. Ich meine, was sind das für heilsame Worte? Den Namen doppelt sagen. Martha, Martha. Stefan, Stefan. Ja. Jan, Jan. Erwidert der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eins. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Und diese Spannung zeigt Lukas jetzt hier, der Autor, sehr, sehr plastisch. Ja, Jesus kommt in ein Dorf, Martha nimmt ihn auf, ist gastfreundlich, aktiv. Maria, Schwester, setzt sich zu Jesu Füßen und hört zu. Und wir lesen, wie Martha sehr abgelenkt war. Und das war jetzt nicht nur, dass sie beschäftigt war, sondern sie war innerlich zerstreut. Sie war nicht da. Sie hatte irgendwie, konnte den Moment nicht greifen, die Präsenz Gottes, die Präsenz Jesu nicht greifen. Und ihr Tun kippt ja in Ärger um und sagt, Herr, willst du nicht an meiner Schwester sagen, dass sie auch mal ihr helfen soll? Und Jesu Antwort ist ja sehr sanft. Aber klar, Martha, Martha, ne, du bist wegen so vielem Sorge. Aber das eine, das Bessere hat Maria gewählt hier. Und Martha, die dient ja Jesus sehr tatkräftig hier. Aber sie begegnet ihm in diesem Moment nicht. Das ist ja, was wir tun können. Wir können ja Jesus dienen. Wir können ja immer Dinge tun für Jesus. Aber wir können es verpassen, dass wir Jesus begegnen. dass wir einfach das dabei belassen, dass wir tun, dass wir sagen, ah, guck mal, das ist jetzt mein Dienst und ich habe mein Soll erfüllt an diesem Tag und eigentlich denkt Jesus ganze Zeit so, sei, komm doch zu mir, warum tust du das? Warum machst du eigentlich das, was du tust? Ich will dich erreichen und ich will deinen Dienst natürlich gebrauchen, aber ich will auch dein Herz erreichen. Und so ist das Innere von Martha sehr viel von Pflicht gesteuert, Säulen und Müssen, Druck und vielleicht auch Ablenkung. Und ich glaube auch, selbst wenn sich Martha sich zu den Füßen Jesu gesetzt hätte, so wie Maria, dann wäre sie wahrscheinlich immer noch innerlich abgelenkt. Auf jeden Fall, wir lesen, wie sie auch sehr besorgt, empfindlich, reizbar reagiert. Und Maria ist auf eine andere Weise ganz aktiv. Sie hört Jesu zu, sitzt an Jesu Füßen. Ihr Fokus liegt darauf, bei Jesus zu sein, seine Gemeinschaft zu genießen, ihn zu lieben. Sie ist aufmerksam, offen, freut sich an seiner Gegenwart. Das Sein mit Jesus, über das Tun für Jesus, hat sie in jemand gestellt. Und Maria hatte eine Mitte in ihrem Leben, das war Jesus. Und das ist ganz wichtig, zu den Füßen eines Rabbis zu sitzen. Ja, so wurden die Lehrer damals genannt in der jüdischen Kultur. Das ist die Haltung eines Jüngers einzunehmen. Und das ist ja unsere Haltung, die wir einnehmen dürfen, dass wir ja Jünger sind. Wir sind Schüler von unserem Lehrer, von unserem Meister, von unserem Rabbi Jesus. Und Maria ist hier nicht passiv. Ja, sie wählt hier Jüngerschaft. Das Sein bei Jesus vor dem Tun für Jesus. Und Jesus korrigiert ja nicht das Dienen. Er sagt ja nicht, Martha, das ist nicht gut, dass du dienst, sondern Jesus ordnet ihn. Das heißt, Jesus möchte schon, dass wir auch aktiv sind, dass wir mit diesen Gaben, die er uns gibt, mit den Möglichkeiten, die wir haben, dass wir dienen. Aber Jesus möchte manchmal in unserem Leben Dinge einordnen und sagen, aktuell ein bisschen viel tun und ein bisschen wenig sein. Willst du mal ein bisschen was verändern in deinem Leben? Also Nähe vor Leistung, das ist das eine, was nötig ist, dass wir Jesu Nähe suchen. Und ein Stück weit erkenne ich mich auch darin wieder. Ich weiß nicht, ob es dir manchmal auch so geht. Ja, als Christ so, oder als ich dann auch gläubig wurde, auch in jungen Jahren, so hatte ich viel von Maria. So einfach für Jesus sein, von Jesus lernen, bei ihm sein, ihm zuhören. Auch vielleicht sogar viel lesen am Anfang. Wenn man neu im Glauben ist, hat man eine große Motivation, irgendwie alles aufzusaugen. Und das ist eine tolle Zeit. Aber mit der Zeit verlieren wir manchmal so ein bisschen diese Liebe, diese erste Liebe, wozu uns Jesus zurückrufen möchte. Und wir verlieren so ein bisschen diese Leidenschaft, ihm zuzuhören, bei ihm zu sein, sagen, Herr Jesus, damals irgendwie war es ein bisschen feuriger, leidenschaftlicher, aber es liegt nicht an Jesu Kraft. Es liegt daran, dass ja unser Leben vielleicht so geschäftig ist, so irgendwie sich verschoben hat, dass wir auf einmal in so eine Position kommen, dass wir denken, warum auch immer, Herr Jesus, guck mal, ich tue doch ganz viel. Und eigentlich ruft Jesus dich und mich immer wieder zurück, hey, komm zur ersten Liebe zurück, wo du so wie Maria einfach bei mir bist und das aufsaugen kannst. Und das ist wie so eine Waage, ja, eine Waage, die, wo du ganz, ganz viel auf dieser Tun-Seite hast und das wiegt so schwer in deinem Leben und dein Sein ist hier ganz oben, ganz wenig. Und ich will sagen, lebe nicht ein Leben in Aktivismus, sonst bist du leer und du wirst vielleicht bitter, du ärgerst dich, sondern komme zurück zu den Füßen Jesu und guck, dass du es in Balance hältst, dass du beim Sein bist und dass du dann auch ins Tun kommst und so weiter. Also vielleicht treten wir seit Jahren auf der Stelle, weil wir mehr mit dem Tun für Gott beschäftigt sind als mit dem Sein vor Gott. Und ein letztes ist, vielleicht wollen wir geistig wachsen und in die Tiefe gehen, aber wir wissen nicht mehr, wie zum Beispiel geistliche Übungen gehen. Ganz praktisch. Wie geht das denn eigentlich? Und deswegen machen wir ja auch diese Reihe, dass wir uns nochmal Aspekte anschauen, die uns helfen können. Ja, so Fasten, Stille, die Heilige Schrift, die zu meditieren, das waren früher oft Basics und heute oft vergessen, nicht mehr so in unserem Alltag drin. Und wir wissen vielleicht gar nicht, wo wir oder wie wir anfangen sollen. Und dann kann das uns zu zwei Reaktionen führen. Wir können sagen, wir lassen es, ja, weil wir da keinen Zugang haben, weil wir denken, das funktioniert eh nicht. Oder wir versuchen es perfektionistisch und scheitern frustriert, so, ey, irgendwie ist es noch nicht das Richtige oder irgendwie das Ergebnis passt noch nicht und dann lassen wir es auch sein. Und dann könnte man denken, okay, bei diesen geistigen Übungen, Stefan, ich möchte in die Tiefe gehen, ich möchte geistig ummachen, dann kannst du ja denken, so, okay, dann brauche ich mehr Disziplin. Und ich will sagen, ja, Man braucht eine Entschlossenheit zu Beginn, diesen Weg zu gehen. Dein Ja braucht es auch, wenn du sagst, ich möchte in die geistliche Tiefe gehen, ich möchte diese geistlichen Übungen kennenlernen, ich möchte mehr wie Jesus werden, ich möchte zu seinen Füßen sitzen. Es braucht deine und meine Entschlossenheit, diesen Weg zu beginnen, aber Willenskraft allein genügt nicht. Wer nur auf seine eigene Kraft setzt, wird entweder sehr gesetzlich oder müde. So, Willenskraft und Ja zu sagen, öffnet vielleicht die Tür, aber sie trägt uns nicht hindurch. Also geistliche Übungen sind kein Hebel, sie sind eine Einladung an Gott, uns zu beschenken. Denn alles, was Gott tut in deinem Leben, was Gott dir schenkt, ist eine Gabe, die er dir schenkt. Das heißt, wir können mit geistlichen Übungen immer nur Räume kreieren, wir können immer nur Dinge so vorbereiten, sagen, ich gehe jetzt diesen Weg, ich probiere das mal aus oder ich mache das mal, weil Gott, ich möchte dir begegnen und du kreierst diesen Raum, aber dass du dort verändert wirst, dass Gott dir begegnet, ist einfach ein Geschenk. Da kannst du noch so viel Willenskraft haben und sagen, Jesus, komm, jetzt begegne du mir, wie auf dem Ranger Camp 2002. Oder wie auf der Holy Spirit Night in Stuttgart. Oder wie auf diesem Event und so weiter. Und du sagst, Jesus, komm, ich will es so sehr. Und sag dir, deine Willenskraft allein reicht. Es ist immer ein Geschenk Gottes. Alles, was Gott in deinem Leben tut, ist eine Gabe, die er dir gibt. Und das lesen wir in Römer 5, 17. Durch die Sünde des einen Menschen gerieten wir unter die Herrschaft des Todes, doch durch den anderen Menschen, Jesus Christus, werden alle, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen, über Sünde und Tod siegen und leben. Amen. Das heißt, tiefe Veränderung oder innere Wandlung wird herbeigeführt, wenn diese wundervolle neue Wirklichkeit verstanden wird. Innere Gerechtigkeit, dass Jesus genug ist für uns, dass Jesus uns verändert, dass er mit seinem Heiligen Geist in unsere Tiefen geht, ist eine Gabe Gottes, die nur als Geschenk empfangen werden kann. Und dieser notwendige Wandel, diese Veränderung, die Tiefe Gottes zu verstehen und dass wir in seinem Bild verwandelt werden, ist Gottes Werk, ist nicht unser Werk. Und das ist eine innere Sache und das sind Tiefen, die kann nur Gott wirken. Wir können uns diese Gerechtigkeit, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er am Kreuz gestorben ist, dass er die Schuld auf sich genommen hat, dass wir jetzt vor Gott recht stehen, dass wir richtig stehen vor Gott, dass wir nicht mehr durch unsere Sünden verurteilt werden, dass wir Ewigkeit haben dürfen, das können wir nicht verdienen, das ist ein Geschenk. Und dieser Zustand der Gerechtigkeit darf uns, dürfen wir entdecken, immer wieder, wie Gott uns das schenkt und wie wir darin auch die Veränderung erleben an der Gerechtigkeit, die Gott uns schenkt, an Jesus selbst. Und deswegen ist es wichtig, dass wir in den nächsten Wochen mit diesem Ohr hinhören. Wenn wir in den nächsten Wochen uns geistliche Übungen anschauen, dann ist es wichtig, dass du denkst und auch weißt, okay, alle Veränderung ist eine Gabe Gottes. Fang nicht an zu denken, wenn ich das mehr mache, passiert mehr das. Okay, sondern hör mit dem Ohr hin und sag, okay, ich möchte es in meinen Alltag einbauen, ich möchte was dazulernen, aber immer mit diesem Wissen, Gott ist der dann das Werk vollbringt in dir. Und man kann geistliche Übungen in zwei Gruppen einteilen. Das sind Übungen der Enthaltsamkeit und diese Übungen der Enthaltsamkeit, die schaffen Platz, zum Beispiel Stille, Einsamkeit, Fasten, ein einfaches Leben. Und es gibt die Übung der Hingabe, die uns neu füllen lassen, die uns den Raum kreieren, dass wir neu gefüllt werden können. Gebet, Anbetung, Feiern, Gemeinschaft, Dienen. Und sowohl die Übung der Enthaltsamkeit, aber auch die Übung der Hingabe gehören untrennbar zusammen. Das eine ist wie das Einatmen, das andere ist wie das Ausatmen. Und die wichtigste Voraussetzung ist nicht Perfektion, sondern Sehnsucht nach Gott. Wenn wir aus Übungen ein Gesetz machen, vertrocknet das Leben. Und vielleicht erlebst du es auch mit deinem Bibellesen schon, dass du die Bibel liest, hast deinen Leseplan und denkst du, es ist absolut trocken. Seit Jahren bewegt sich nicht viel. Und manchmal gibt es Phasen, dann ist es trocken, okay, da will Gott uns vielleicht auch ein bisschen in die Treue führen. Aber manchmal ist es vielleicht auch so, dass du schon lange Bibel liest, schon lange betest und es ist irgendwie so trocken. Und dann will ich dich herausfordern und sagen, ist da eigentlich noch eine Sehnsucht nach Gott in dir? Verspürst du noch etwas? Ein Verlangen, Gott zu begegnen, oder ist es einfach nur eine Tradition, einfach nur etwas, was du machst? Und deswegen sind solche Übungen wichtig, um eine Tür zu öffnen und zu sagen, Gott, komm hinein. Raum zu schaffen, wie wir es gesungen haben. Gott, und fülle du mich. Also wir üben nicht, wir machen diese geistliche Übung nicht, um Gott zu beeindrucken, sondern um uns verfügbar zu machen. Und ohne ihn können wir nichts tun, wie wir es in Johannes 15, Vers 5 gelesen haben. Ja, er trägt reiche Frucht und ohne mich könnt ihr nichts, gar nichts, 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 nichts tun. Und deswegen finde ich diesen Satz, um das ein bisschen vielleicht zusammenzufassen, richtig schön, dass indem wir diese geistliche Übung machen, ist das eine Einübung in die Gnade Gottes. Wir üben uns ein, die Gnade Gottes auszupacken für unser Leben. Wir verdienen sie nicht, aber wir können Raum kreieren für die Gnade Gottes. Wir können da so das entdecken. Wir können diesen Schatz der Gnade Gottes entdecken. Und Gnade ist eine rettende Gnade, aber Gnade ist auch eine Gnade, die dir im Alltag begegnen darf. Ja, manchmal tun wir die Gnade Gottes so ab, das ist in der Vergangenheit, als er mich gerettet hat, das war Gnade. Nein, dass du heute hier bist, das ist Gnade. Dass du atmest, ist Gnade Gottes. Dass du hoffentlich genug zum Leben hast, ist Gnade Gottes. Aber Gnade Gottes ist auch, wenn Gott in dir Dinge tun will. Das ist auch Gnade Gottes. Also, wie kann dein Alltag mit geistlichen Übungen aussehen? Ich bin heute jetzt nicht drauf eingegangen, was so konkrete Übungen, welche konkrete Übungen wir jetzt haben. Hab ein paar genannt, so oberflächlich. Aber ich möchte einfach nur den Vorschlag machen, was Praktisches mitgeben. Vielleicht für den Start in diese Predigtreihe. Ja, dein Alltagskloster, so habe ich es mal genannt, ja, vom Start her. Dein Alltag ist so wie dein Kloster quasi, ja. Du bist ein Mönch. Das ist dein Kloster. Vielleicht 2 bis 10 Minuten Stille am Morgen einbauen. Vielleicht einmal mal zur Ruhe kommen. Vielleicht mal ein Tageszeitengebet sprechen, so Mittag, zur Mittagszeit. Und vielleicht abends das Wort Gottes aufschlagen, ein bisschen Rückblick machen, ein Danke sagen, auch vor Gott dir Anliegen bringen. So, guck mal auf deinen Alltag, auf dein Kloster und guck mal, wo kannst du Dinge einbauen, ganz praktisch. Denk an diesen Atem, ja? Einatmen, Enthaltsamkeit, ausatmen, Hingabe. Dass du beides hast, dass du zur Ruhe kommst, aber natürlich, dass du auch dann Hingabe zeigst. Oder eine Waage. Ja, vielleicht ist es dran, dass du mal nächste Woche bewusst Ja sagst zum Sein und sagst, boah, nee, dass Gott, ich will jetzt nicht meine Pflicht erfüllen und einfach nur die Bibel lesen, meinen Leseplan erfüllen. Das löst Druck aus, sondern Gott, ich möchte jetzt einfach mal bei dir sein. Ich möchte jetzt nicht noch etwas tun für dich, nicht noch irgendwie einen Druck empfinden, was machen zu müssen. Und Gott, irgendwie merke ich, dass ich bei dir sein muss, dass ich irgendwie bei dir ankommen möchte. Und dann wähle doch das eine. Oder vielleicht auch, hast du gerade diesen Eisberg vor Augen, ja, die 90%, und du weißt, da sind Dinge in den letzten Wochen hochgekommen, die will ich jetzt nicht einfach wieder abtun und sagen, Gott, nee, irgendwann mal, sondern geh doch eine Sache an und halt sie Gott hin. Martha war, wie Lukas beschreibt, abgelenkt, unruhig, innerlich zerrissen. Maria saß zu den Füßen Jesu. Und das ist in der Bibel die Haltung eines Jüngers. Und vielleicht spürst du heute so, oder ich hoffe, dass du spürst, dass deine Waage ruhig kippen darf, ja? So, hey, Gott, ich möchte mehr sein. Ich möchte mehr sein bei dir. Und vielleicht spürst du heute, jetzt gerade im Moment so, ja, da ist etwas in meinem Eisberg. Und die Einladung Jesu ist für dich heute ganz konkret, dass du zu ihm kommst und sagst, Jesus, nimm mich ganz. Jesus geht's immer um das Ganzheitliche. Es geht niemals um Teilaspekte, die du in den Händen halten sollst. Nur darum, komm mit deinem ganzen Leben, komm mit deinem ganzen Sein, mit deinen Emotionen, mit deinem geistlichen Leben, mit deiner Seele, mit deinem Körper. Und zeig Gott diese Hingabe. Und das ist das Evangelium, ja, dass Gott uns in Jesus nahe kommt und wir, die wir verletzlich sind, die wir auch vielleicht verletzt sind, dass die wir gebrochen sind, die wir schuldig sind, die wir auch endlich sind und die wir auch oft ohne Interesse an Gott sind, da kommt Jesus hinein und sagt, ich habe die Lösung, ja, und er zieht dich und mich zu sich. Ja, Jesus, der diesen Weg freigemacht hat, der gesagt hat, Stefan, du musst nicht perfekt sein, du musst nicht alles geklärt haben in deinem Leben, Aber ich bin gekommen, um genau das zu bringen, dass du in die Nähe kommen kannst. Die Nähe zu mir. Und ich ziehe dich auch in die Nähe zum Vater. Und er heilt unser Herz, indem er einfach uns mit der Liebe überflutet. Ja, er umarmt dich an diesem Morgen. Und ich will sagen, weißt du, Gott, manchmal, gerade wir Männer haben manchmal Probleme damit, dass wir Liebe zulassen, dass wir auch die Liebe, die Gott uns gibt, zulassen, weil es einfach zu romantisch ist, auch zu romantisch wirkt, vielleicht auch zu weiblich klingt. Aber ich will sagen, hey, wenn du heute hier Mann bist, ich will sagen, Gott sieht dein Leben und er spricht dir so zu, ich liebe dich. Und dann kommt er, umarmt dich mit seiner Liebe. Und wir haben oft so ein Problem, das anzunehmen, weil wir einfach denken, das ist vielleicht nicht zu Mann irgendwie. Ist irgendwie, passt zu mir nicht. Aber ich würde sagen, Gottes Liebe umarmt dich und Gottes Liebe heilt dich. Okay? Wenn wir die Liebe Gottes nicht zulassen, dann haben wir wenig Raum, dass Gott Dinge tun kann, Dinge heilen kann. Weil die Liebe ist, was Gott bewegt hat, dass er seinen Sohn gesandt hat, damit du und ich nicht verloren gehen. Ja, das ist die Liebe Gottes. Und wenn du diese Liebe nicht annehmen möchtest, dann kreierst du keinen Raum, dass Gott kommen kann und sagen, komm, ich umarme dich. Mit all dem, was du heute hier mitgenommen hast, mit all dem Gepäck, mit all dem Schlechten, mit den Sünden, die du mit dir trägst, mit all diesen unperfekten Sachen, mit all den Charakterzügen, die noch gerade schwierig sind. Aber Jesus kommt, ja, und er umarmt dich. Er umarmt dich. Er hat so viel Liebe für dich. Deswegen lass es zu, weil das Evangelium ist, dass Jesus aus Liebe gekommen ist. Und es ist eine Einladung, heute mit ihm verbunden zu sein und ihm ähnlicher zu werden und natürlich auch in der Welt dann die Liebe auch weiterzugeben. Ich möchte, bevor wir zum Schluss kommen, möchte ich mit einem eine Situation was deutlich machen. Ja? Darf ich mal deine Gitarre nehmen? Weißt du was? Geh mal davon aus, dass mal jeder Christ ein Gitarrist ist, okay? Ist dein Kabel? Okay. Und ich weiß nicht, wenn du mal Gitarre gelernt hast, dann kannst du auch schnell gescheitert sein. Okay, du hast die Gitarre angepackt, hast gedacht so, okay, C-Dur. Und dann drückst du drauf und denkst, ah, das tut ja richtig weh. Okay, denkst du, und es klingt vielleicht auch. Und dann so, funktioniert ja gar nicht. Und du pullst weiter aus und drückst weiter und irgendwie, und es klingt immer nur so. Und irgendwann kommt das F dazu, Barré, es ist immer. Oh, schwieriges Ding, ja. Wenn du den Finger benutzen musst, dann hast du eine Schwelle übertroffen, ja. Dann bist du Master in Gitarre, wenn du Barré kannst, okay? Hier, diesen Finger, ja. So, dann drückst du bei Barré, denkst du, irgendwie, G-Dur, bisschen was, und am Anfang kann es sein, wenn du Gitarre lernst, dass es so irgendwie ohne Effekt ist. So irgendwie denkst du, schwieriges Ding, bringt mir nichts, kein Erfolg, nichts Sichtbares, ist auch vielleicht ein bisschen was mit Opfer zu tun, dass man sich Zeit nehmen muss und die Finger tun weh, die Hornhaut bildet sich und man denkst so, irgendwie, also das Ding lege ich wieder beiseite. Aber weißt du, die Gitarre möchte gern was, die möchte gern klingen, die möchte gern gespielt werden. Das ist, was die Gitarre einfach von Natur aus machen möchte. Dass die klingt, dass eine Melodie gespielt wird, von der Gitarre ausgehend, okay? Und der Vergleich ist nicht, ist ganz, ganz, ja, solide, aber manchmal ist das so wie geistliche Übung, dass wir denken, wir probieren was aus, okay, ich probiere mal aus, jeden Tag die Bibel zu lesen, und dann tun wir das und denken so, oh, Gott hat ja gar nicht gesprochen zu mir an diesem Morgen. Okay, am nächsten Tag nochmal. Ein bisschen was. Und dann, okay, dann vergessen wir es vielleicht. Und dann können wir es so behandeln und denken, okay, irgendwie, ich gebe das Ding auf, geistliche Übungen, das mache ich nicht mehr. Und du bist einfach, jetzt sagst du, okay, das ist nicht was für mich. Gitarre spielen kann ich nicht. Weil es einfach, wie gesagt, ne, klingt doof, kein Erfolg zu sehen so schnell. Und manchmal sind geistliche Übungen genauso, dass wir, wenn wir Dinge anfangen, dass wir Dinge opfern müssen, vielleicht ein bisschen eher aufstehen, vielleicht Dinge wegnehmen vom Alltag. Das ist vielleicht ein bisschen was, wo wir sagen, okay, da gebe ich mein Ja dazu, diese Entschlossenheit, diese Willenskraft. Aber wenn du dich weiter hingibst und du lernst weiter Gitarre, dann kann ein C auch so klingen. Okay? Dann kann es genauso klingen. Und ich so, wow, C kann ich, das klingt ja wundervoll. C geht auch hier. Oder vielleicht auch, ja. Und du entdeckst die Melodie der Gitarre, du entdeckst den Klang der Gitarre und denkst so, wow. Und weißt du, manchmal sind wir so drauf, dass wir sagen, funktioniert nicht, ich bin zufrieden mit dem Klang der anderen Leute. Und du legst deine Gitarre beiseite, sagst, ach, das mit Gott und auch diese Tiefe und Christsein in der Tiefe zu erleben, ist nichts für mich. Aber Gott hat dir was Eigenes gegeben. Gott will in dir was wirken. Er möchte deine Melodie spielen, okay? Er möchte diesen Klang, den nur du auch irgendwie bringen kannst, möchte hervorbringen. Und manchmal oder oft helfen uns diese geistigen Übungen, dauernd hinzukommen, dass wir dranbleiben. Dass wir nicht sagen, okay, funktioniert nicht, ich lasse es. Weil ich möchte dich einladen, dass du in den nächsten Wochen diese Übung anhörst und sagst, okay Gott, wo kannst du Melodien in meinem Leben erklingen lassen? Und wisst ihr, manchmal spielt dann Gott Melodien in deinem Leben und das ist dann zum Beispiel, ja, du, vielleicht bist du gerade in so einem Moment in einer Phase, wo Gott dir ganz viel Freude schenken möchte. Ja, also nicht jede geistliche Übung führt automatisch zu, ich habe eine Verletzung oder ich habe da irgendein Problem, sondern geistliche Übungen finden ja auch in die Vielfalt Gottes so, was er tun möchte. Zum Beispiel Freude. Kennt ihr noch dieses alte Lied? Yes, Lord, yes, Lord? C. Ist hoch. G, Männer. Yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yeah. Komm, lass mich nicht allein, okay? Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Und du erlebst, wie immer diese Melodie gespielt wird in deinem Leben. So, hey, wow, Gott, da klingt was für mich. Und Gott schenkt dir eine Freude durch deine Übung, die du tust. Ja? Und Gott begegnet dir mit Freude. Manchmal ist es auch was anderes. Das ist live natürlich jetzt, ne? In Friede mit Gott meine Seele durchdreht, ob Stürme auch drohen von fern. Mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl, gemeinsam singen wir einmal den Chorus noch. Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Und du merkst, wie auf einmal Gott diesen Klang spielen möchte in deinem Leben, wo du den gerade brauchst. Und ich will dir sagen, leg deine Gitarre nicht beiseite und sei nicht zufrieden mit dem Klang der anderen, wo Gott deine Melodie spielen möchte, okay? David, ich hoffe, es ist okay. Ich bin auch gleich fertig. Ihr könnt auch schon nach vorne kommen eigentlich. Und ich will dir sagen, es beginnt immer mit der Hingabe, die du Gott so hinhältst. Dein Leben stellst du Gott zur Verfügung, wie wir es in Römerbrief lesen, Römer 12. Da heißt es, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben zu Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Das heißt, Hingabe heißt, du gibst Gott dein ganzes Leben hin, immer wieder. Gott, hier sind meine Stärken, hier sind meine Schwächen, hier sind meine Freudemomente, hier ist meine Angst, hier sind meine Pläne, hier ist meine Kontrolle. Und du sagst, Jesus, hier bin ich gebe es dir, ich stelle es dir zur Verfügung und tue dein Werk in mir, spiel deine Melodie in mir. Denn das ist der wahre Gottesdienst. Und ich will dir diesen Mut zusprechen, dass du damit heute beginnst, ja? Und dass du heute anfängst zu sagen, Jesus, hier bin ich. Was sonst sollte ich tun, als einfach hier zu sein und sagen, Jesus, du kennst meine 90%, du kennst auch meine 10%. Wirke etwas, forme etwas, begegne du, zeige mir Dinge, führe mich in die Tiefe, stärke du mich, offenbar du dich mir. Was wir jetzt tun, wir möchten einfach Gott begegnen. Du darfst gerne aufstehen, wenn es möglich ist, wenn du die Kraft dafür hast und wenn du möchtest. Und möchten jetzt gerne noch ein Lied singen und vielleicht auch erstmal einen Moment nehmen, wo wir nochmal so vor Gott kommen, bevor wir anfangen zu singen.